Was ist wirklich ein Gamechanger heutzutage und was ist total overrated und wo lohnt es sich in Zukunft tatsächlich hinzuschauen? Dafür habe ich drei Top-Experten eingeladen. Philipp Faller von Lime Soda, Norbert Strappler von ThinkSpider und Jürgen Eppinger von Rosenbauer. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade euren liebsten Lieblingspodcast, den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute wieder mit einem Roundtable-Format. Vor euch am Start heute zum Thema Technologie. Drei Personen, die ich jetzt schon länger kenne und die in verschiedensten Funktionen tätig sind und wo ich glaube, dass sie euch extrem gute Einblicke in die aktuelle Welt, aber auch in die vergangene Welt geben können. Und dafür habe ich, wie gesagt, drei Gäste eingeladen und ich würde sagen, bevor ich da jetzt großartig Intros mache, würde ich sagen, beginnen wir mit dir, lieber Philipp. Philipp, wer bist du? Was machst du? Was hast du heute zum Frühstück gegessen? Und ja, stell dich mal kurz gerne unseren Gästen vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Philipp Faller, bin der Geschäftsführer von Lime Soda. Frühstücke grundsätzlich kaum, gehe dafür in der Früh laufen und esse dann erst zu Mittag etwas. Wir waren bei Lime Soda eigentlich zu Beginn eine Band. Und irgendwann war dann doch die Website deutlich besser als die Musik und wir haben dann gesagt, wir machen damit weiter. Das war die Gründung der Firma im Jahr 2002. Schlagzeuger, das war ich, und Bassist und Gitarrist haben sich selbstständig gemacht. Zum Namen sind wir gekommen, weil wir als Studenten immer irgendwie als Barkeeper gearbeitet haben. Gin Tonic war uns zu alkoholisch. Wir haben uns dann für Lime Soda entschieden. Das war ein ganz guter Kompromiss, auch frisch und auch nett. Und dabei sind wir geblieben und machen das bis heute. Wir haben vier Geschäftsbereiche, grundsätzlich E-Commerce, unser heutiges Thema, und auch noch Website-Apps, Online-Marketing, Social-Media-Marketing in diesem Bereich. Wir betreuen große Webshops, teilweise mit über 100 Millionen Euro Umsatz, haben daher, sage ich mal, wirklich täglich ganz intensiv mit geschäftskritischen Shops zu tun. Und das ist auch der Grund, warum ich heute hier bin, um da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Nebenbei unterrichte ich an ein paar Hochschulen in Österreich, darunter die FH Wiener Neustadt in Wieselburg, wo ich im E-Commerce-Lehrgang schon seit Beginn dabei bin. Und ja, hier und da darf ich bei irgendwelchen Konsumentenschutzsendungen im Fernsehen was Schlaues von mir geben. Und als Berater bin ich ja zertifiziert, was man so braucht, so Wirtschaftskammerförderungen und diese ganzen Geschichten, sozusagen das volle Package.
Denke, perfekt, das genau, wäre der Klassiker. Von meiner Seite. Du hast zuerst auch gerade die FH Wiener Neustadt angesprochen, da war ich ja unter anderem auch und du warst damals mein Lehrer, ist jetzt mittlerweile ja, gute 6 Jahre her, also Zeit vergeht und immer wieder schön, dass man sieht, dass gewisse Personen da auch in einem gleichen Umfeld bleiben und dementsprechend auch ihre Expertise weitergeben können. Deswegen vielen Dank auch damals dafür, hat mich natürlich auch lange Zeit geprägt. Jürgen, würden wir gleich mit dir weitermachen?
Ja, sehr gerne. Also ich versuche da anzuknüpfen an die tolle Story von Lime Soda. Also Jürgen Eppinger, mein Name, bin geborener Wiener, also eigentlich Mödlinger, in Wien aufgewachsen. Bin dann vor ungefähr jetzt doch schon fast 10 Jahren nach Oberösterreich gezogen, in Salzkammergrund, aufgrund meiner großen Liebe, die auch nach wie vor die große Liebe ist, mit 2 Kindern. Habe gestartet eigentlich, also damals noch in Wien, nach dem Medientechnikstudium als Internetbetreuer bei der Rewe International AG. Also wirklich so HTML-Code reinhauen in irgendwelche Fenster, erklären, warum das Internet die Zukunft ist. Also sehr basic Arbeit. Haben dann dort den Onlineshop aufgebaut, war dann dort fürs Controlling und Webanalyse zuständig und noch ein paar weiteren Stationen, unter anderem beim Mediashop fürs TV-Shopping, dort auch fürs Internet oder beziehungsweise fürs Performance-Marketing zuständig. Agenturseitig war ich dann kurz bei der Smarter E-Commerce als Produkt-Owner auch für Web-Analytics beziehungsweise Google-Analytics und dort halt auch Key-Account dafür, relativ große Kunden auch. Ja, und bin dann bei Rosenbauer gelandet und da seit jetzt circa 6 Jahren Head of Digital Marketing und auch Geschäftsführer für eine Tochterfirma, die das ganze Thema E-Commerce betreut und darf da ja von Social Media über Newsletter bis hin eben zu E-Commerce-Strategie, Logistik und so weiter alles walten und verwalten. Vielleicht noch zwei Wörter zu Rosenbauer selber. Also wir sind Weltmarktführer im Bereich, also eigentlich ein Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, haben für Feuerwehrtechnik, wir haben prinzipiell kennt man die Fahrzeuge, machen auch den meisten Umsatz damit, aber wir bieten auch sehr viele andere Bereiche an, wie zum Beispiel Löschkomponenten, also alles, was mit Pumpen, Strahlrohre zu tun hat. Wir haben verkaufen auch Helme und Handschuhe, was dann dieser E-Commerce-Part gerade durchführt und auch im Bereich digitale Lösungen, also Software, Apps und so weiter, liegt bei uns. Ja, 1 Milliarde Umsatz, ungefähr 3000 Mitarbeiter, verschiedenste Standorte weltweit und ja, versuchen da so Step by Step unsere Community weiter aufzubauen. Es ist auch sehr gemischt zwischen B2C, B2B und B2G, also B2Government, weil das Feuerwehrwesen sehr, ja, wie sagt man, breit gefächert ist, also das unterscheidet sich weltweit immens im Aufbau, in der Zugehörigkeit von Regierungen und so weiter, also sehr interessant und ja, und da darf ich halt quasi in den Bereichen, in den digitalen Bereichen walten und verwalten, was geht.
Mega spannend, allein der Punkt, den du gerade gesagt hast mit Feuerwehr, ist in jedem Land anders organisiert. Das kennt man ja auch von Mülltrennung und dergleichen in verschiedensten Ländern in Europa. Einmal Privatwirtschaft, einmal Gesetz, einmal übernimmt es der Staat etc. Und da sieht man, dass sich das wahrscheinlich auch aufs Unternehmen auswirkt, für die, die da dahinter produzieren. Auch sehr, sehr spannend mit B2B, B2C, B2G. Also sicher ganz viele Punkte, auf die wir dann noch später eintauchen können. Und was mich am meisten freut, ich bin auch aus Mödling, deswegen habe ich gerade mitbekommen, dass du auch Mödlinger bist.
Ich höre das Mödlinger Eltern noch raus, aber das muss man in Oberösterreich ziemlich schnell alles ablegen. Der Norbert wird ein Lied davon singen können. Das Wiener ist mir super beliebt.
Super Übergang, Norbert, jetzt bist du da.
Super, wollte ich auch gerade sagen. Jetzt kommen wir von Wien nach Oberösterreich. Ja, ja, vielen Dank für die Einladung. Ist echt toll, dabei zu sein zu dürfen. Ja, zu mir, ich kann mich da ein bisschen beim Philipp dranhängen. Er hat eine Band gehabt, die eine Mobildiskothek. Aus seiner Band ist eine Agentur geworden, aus meiner Mobildiskothek auch. Also die Musik ist schon, ich habe halt sehr, sehr viele DJs tatsächlich irgendwie in der Mannschaft, wo denen das beim Einstellungsgespräch nicht gewusst habe, dass es dann. Also es ist schon ein sehr interessanter Kontext, aber tatsächlich ist es aus dem entstanden. Also ich habe in der Sturm- und Drangzeit Mobildiskothek gehabt und habe viele Veranstaltungen selber gemacht und habe dann begonnen, sozusagen für diese Veranstaltungen die ganze Werbung auch irgendwann einmal selber zu machen. Und dann sind tatsächlich Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, du machst es offensichtlich nicht so schlecht und wir hätten gern, dass du auch für uns die Werbung machst. Naja, und das hat so dann eins zum anderen geführt und plötzlich habe ich vor 20 Jahren die Agentur gegründet, die Monobund. Und der Geschäftszweig der Monobund hat sich aber tatsächlich innerhalb von nicht mehr 2 Jahren ganz stark Richtung E-Commerce verlagert. Also vor 20 Jahren hat noch nicht wirklich jeder einen Webshop gehabt. Da waren so die ersten Anfragen da. Tatsächlich meine erste Webshop-Anfrage war vom eigenen Friseur. Ja, also der hat ein eigenes Haargel produzieren lassen und hat gemeint, das möchte er online verkaufen. Und ja, beim Haarschneiden hat sie so gesagt, okay, mache ich da einen Webshop. Ja. Und dann haben wir tatsächlich den ersten Webshop auf, ich glaube damals OS-Commerce oder XD-Commerce gemacht. Und das hat sich tatsächlich so entwickelt. Also es war wirklich von dem auf und ich bin eigentlich im Versandhandel groß geworden, weil mein Vater hat einen Versandhandel gehabt für Elektronik-Bastlerbedarf. Und hat nur physisch Kataloge gedruckt und ich habe damals schon mit 14, 15 Jahren bei ihm ein bisschen mitgeholfen im Lager, verbocken und auf auch die Werbung setzen. Also dass man quasi 2 Wochen Crashkurs in einer Werbeagentur, da kannst du mal setzen. Und aus dem hat sich das entwickelt, ich habe eigentlich immer schon diesen Bezug gehabt zum Versandhandel und zum Onlinehandel. Und mittlerweile ist es so, dass die Monobund bei 250, 300 Webshop-Projekten in irgendeiner Art und Weise involviert war. Sei es bei der Entstehung des Projekts, bei der Umsetzung natürlich nicht mehr mit XD oder US-Commerce. Wir haben genauso wie die Lime Soda vernünftige Systeme im Einsatz, die sich jetzt sehr entwickeln. Das heißt, wir arbeiten für die ganz kleinen Projekte hin und wieder, oder ja, hin und wieder, sind viele kleine Projekte auch mit WooCommerce, wir arbeiten mit Shopware, wir arbeiten mit Shopify. Und aus dieser ganzen Webshop-Thematik und mit diesen ganzen Gesprächen mit den Kunden hat sich eines herauskristallisiert. 70-80% aller Webshop-Betreiber brauchen eine Schnittstelle. So, was tust du als Agentur? Du bietest denn die individuelle Entwicklung an, du bietest eventuell die Umsetzung mit Plugins an oder du bietest irgendein Tool an, mit dem du eben diese Integration machst. Und unterm Strich waren wir mit all diesen Lösungen nicht ganz zufrieden. Individuelle Entwicklung, sehr kostenintensiv, oft sogar teurer als der Webshop selbst. Voll komplex, irrsinnig schwer zum Warten. Ein Plugin, ich glaube, da können wir die zwei Kollegen auch bestätigen, ist nicht unbedingt gescheit für E-Commerce-Systeme, jede Menge Plugins reinzuschmeißen. Ist wie ein Jenga-Spiel, das kennt ihr mit den Holzblöcken. Und wenn man da ein Plugin dazu gibt, zieht man Holzblock rauf, legt es oben drauf, irgendwann macht es Boom und der Turm liegt. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen selbst was. Und das war tatsächlich vor 8 Jahren, wo wir beschlossen haben, wir gründen eine Integrationssoftware, die Sync Spider heißt und mit der wir quasi E-Commerce-Systeme, ERP-Systeme, Marktplätze miteinander verheiraten, so dass man wenig programmieren muss, ein bisschen muss man nur, wir sagen heutzutage Low-Code dazu. Es ist eine Low-Code-Software, mit der man eben ganz einfach, schnell, pragmatisch und vor allem zuverlässig E-Commerce-Systeme, E-Commerce-Welten, Channels miteinander verbinden kann. Und ja, durch das habe ich doch auch schon das eine oder andere gesehen und freue mich auch ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Perfekt. Ich sehe und höre, wir haben alle schon relativ gute E-Commerce-Jahre am Buckel. Dementsprechend würde ich da gleich ein bisschen anschließen. Philipp, vielleicht gehen wir wieder zu dir zurück. Wenn du so auf die letzten 5 bis 10, je nachdem wie viel Jahre es schon her ist, gab es für dich so ein paar Momente, wo du gesagt hast, da hat sich viel in der Branche getan? Also wenn du jetzt so zurückschaust bis heute, was waren so die Meilensteine, die die Branche mitgemacht hat?
Ja, also bei uns ist E-Commerce-Erfahrung ungefähr seit 2006 und ich würde sagen, Meilensteine waren, das eine oder andere System ist gekommen und gegangen, hat der Norbert eh gerade erwähnt, also an OS-Commerce oder XD-Commerce sieht man jetzt nicht mehr so oft am Markt. Es hat sich insgesamt, würde ich sagen, ist es eine starke Professionalisierung. Vor vielen Jahren, da war man irgendwie froh, dass es einen Shop gibt und ja, man kann etwas einkaufen. Das war also eh schon super, wenn man das geschafft hat, dass alles geklappt hat sozusagen. Damit holt man halt jetzt, wir sind alle irgendwelche großen Player gewohnt, die Webshops, und damit hole ich jetzt niemanden mehr hinterm Ofen hervor. Jetzt muss wirklich alles drumherum passen. Also das hat sich schon sehr stark verändert, was so die Anforderungen sind im Webdesign sowieso, aber auch einfach im E-Commerce, alles, was dazugehört. Ja. Also da, glaube ich, hat sich sehr viel getan. Es sind die Userbedürfnisse zum Glück immer mehr in den Mittelpunkt gekommen. Die zunehmende Personalisierung ist dazugekommen. In unserem Fall, wir machen sehr viele B2B-Webshops. Auch dort im B2B-Bereich sind halt ganz andere Anforderungen als im Konsumentenbereich oder Konsumentinnenbereich. Verkaufsförderung ist sehr stark geworden, jetzt natürlich auch mit den neuen Technologien, werden wir dann eh noch dazu kommen, sicher. Mhm. Was ich auch bemerke oder was bei uns sehr wichtig ist, sind alle nicht funktionalen Dinge. Das sind nämlich solche Dinge, die sehr oft vergessen werden in Briefings oder wo dann man sich gar keinen Gedanken macht und an denen aber ein Projekt scheitern kann. Kann ich aus dem eigenen, wir haben zum Beispiel einen Webshop in einem unserer ersten großen Shops gebaut, ganz toll, alles funktioniert, bis wir dann die 80.000 Produkte über eine Schnittstelle reingeladen haben, dann hat die Suche halt dann 90 Sekunden gedauert und das war dann irgendwie nicht mehr zumutbar. Und wenn man sich das jetzt anschaut, eigentlich, wir haben eine Suche, war beauftragt und die Suche hat auch funktioniert, bevor die Produkte alle drin waren. Also daran sieht man irgendwie ganz gut, man muss da das genau definieren und da gehören so Dinge dazu heute wie Datenschutz, wie IT-Sicherheit, wie Barrierefreiheit, Performance, Rechtssicherheit. All das muss irgendwie auch mitgelöst werden, wenn ich eine gescheite E-Commerce-Lösung mache und das ist nicht ganz so einfach, das alles umzusetzen. Also ich würde sagen, entweder man geht es gescheit an oder man lässt es eher. Alles dazwischen ist heutzutage ein bisschen schwierig geworden, finde ich persönlich.
Stimmt, dieses früher einfach mal machen hat tatsächlich wahrscheinlich auch irgendwo Früchte getragen. Jetzt einfach mal machen ist wahrscheinlich mittlerweile ein guter Zeitverlauf. Vertrieb, aber schon lange nicht mehr umsatzträchtig, wie es damals vielleicht war, wo alles so neu und unentdeckt war. Mittlerweile, wie du richtig sagst, ist man nicht mehr nur happy, dass man online einkaufen kann, sondern man erwartet sich schon einen gewissen Porsche, der da vorfährt, dass man da als Kunde eingeladen wird, selbst gar nichts mehr tun muss und wenn möglich alles zum günstigsten Preis bekommt. Norbert, ich glaube, bei dir ist das Herz aufgegangen, wie der Philipp gerade gesagt hat, 90.000 Produkte in den Onlineshop über eine Schnittstelle einfliegen.
Ja, gedacht, absolut.
Da muss ich jetzt dich dran nehmen als Nächster.
Da ist es ja nicht nur die Suche, sondern auch die Performance, wie schnell das dann reingeht und wie gut, dass es indexiert wird in der Datenbank. Also das sind schon ganz, ganz viele Themen. Ich sehe auch die Professionalisierung als Riesensprung, den wir gemacht haben, vor allem seit Corona. Also weil natürlich jeder irgendwie schnell in die Welt reinkommen muss, dass sich auch am Markt ganz viel getan hat, die Systeme immer besser werden, die Technologie immer besser wird. Wo ich sehe, dass sich auch viel bewegt hat, ist zum Beispiel responsive unter Anführungszeichen. Man hat ganz viel im Design umgedacht, ganz, ganz viel, weil die Bildschirmgrößen sind ja mittlerweile wirklich so unterschiedlich. Ich sitze hier vor einem 34 Zoller. Der typische Büromitarbeiter hat irgendwann 27 Zoller. Dann gibt es noch die Laptops und dann gibt es noch alle möglichen Devices und Device-Größen und es muss auf allen Geräten vernünftig ausschauen. Also das ist ein Thema, das sich massiv gedreht hat. Und ob es jetzt B2C oder B2B ist, ändert sich natürlich auch beim Designer der Ansatz. Wo beginne ich zum Gestalten? Beginne ich mobil zum Gestalten, weil mehr auf mobil kommen? Und das ist auch bei uns in der Agentur noch manchmal so, dass diese Frage viel zu wenig genau hinterleuchtet wird am Anfang, weil die meisten Designs beginnen nach wie vor am Desktop, obwohl gerade im B2C-Bereich 70% der Besucher am Smartphone drauf sind. Also stelle mir die Frage, warum beginne ich am Desktop und nicht gleich mobil und optimiere das gleich von vornherein mobil und gehe dann im Umkehrschluss auf den Desktop, was viele eben noch nicht tun. Aber da hat sich ganz, ganz viel getan. Und wo ich persönlich glaube oder spüre am Markt, dass es hingeht, ist, der eigene Webshop, wenn es nicht gerade ein großes Unternehmen ist, ist gar nicht so sehr wichtig wie die Präsenz auf Marktplätzen. Und da gehen auch ganz, ganz viele im E-Commerce hin, ganz, ganz viele Unternehmen, die sagen, ich muss eigentlich auf den Marktplätzen viel präsenter sein, ich muss mich viel besser präsentieren, weil die Leute gehen halt einfach auf Marktplätze, um dort einzukaufen. Ich glaube, rein von der Produktsuche her wissen wir eh alle, dass Amazon schon wesentlich mehr Anfragen, Produktsuchen hat, als auf Google passieren. Ja? Und die Leute einfach von vornherein, wenn sie ein Produkt suchen, einfach einmal gleich auf Amazon geben und nicht in irgendeiner Suchmaschine oder in Google, es gibt eh nur eine Suchmaschine de facto, die relevant ist, suchen und schon gar nicht direkt auf einen Webshop zusteuern, um dort einzukaufen. Also es ist ein ganz spezielles Produkt. Ja, wenn ich persönlich ein Elektronikprodukt kaufe, naja, dann schaue ich bei Amazon und bei Mediamarkt. Ja. Und das war es dann hin und wieder mal bei Notebooks billiger. Aber das sind jetzt so diese Anlaufstellen, wo du sowieso schon hingehst. Und deswegen haben auch schon so viele große Unternehmen wie eben Mediamarkt, wie Konrad, umgedacht, haben gesagt, okay, wir öffnen uns auch als Marktplatz für andere Händler und lassen die Produkte bei uns verkaufen. Und ich glaube, dieser Weg, dass man, wie wir eigentlich den Boom der Shopping-Center bei uns in Österreich erlebt haben, wo in jedem größeren Ort plötzlich ein Shopping-Center war, werden wir in den nächsten 5 Jahren den Boom an Marktplätzen erleben, wo einfach jeder größere Online-Shop anbieten wird, dass andere Händler drauf verkaufen.
Ja, macht definitiv Sinn. Ich finde die Metapher mit den Shopping-Centern gut, weil ich wohne in der Nähe von der SCS und man sieht, dass sich dort eigentlich alle aufhalten, wenn du irgendwie Umsatz machen magst und gar nicht mehr so die einzelnen Stores, die da jetzt auf der Straße verteilt werden, weil sie halt schwerer anzufahren sind, ähnlich wie mit einem Online-Shop. Den muss ich erst einmal finden, muss ich einmal so einladend gestalten oder mit einem Extra-Service verpassen, dass ich dass auch tatsächlich dort noch jemand einkauft. Wahrscheinlich ist der einzelne Store allein nicht dann wirklich ausreichend.
Jürgen, vielleicht? Ja, und es sind da so viele Themen, die du transportieren kannst in einem Shopping-Center, auch in einem Webshops, du hast einfach das ganz andere Sortiment, du kriegst alles, was du suchst, kontextbezogen, natürlich gleich, so viel kannst du selber gar nicht einlagern, was du vielleicht als Zubehör bräuchtest. Und mit den ganzen Händlern dahinter pushst du einfach dein Sortiment nach oben, die Sichtbarkeit nach oben. Ja, ist ja natürlich auch ein Thema. Wenn ich plötzlich 20.000, 30.000 Artikel mehr habe im Shop oder 100, 300.000 Artikel mehr habe im Shop, natürlich die Performance ein Thema, die muss es können, aber ich habe auch gleich dann Kunden, der bei mir dann diese zwei, drei Dinge gleich mitnimmt. So wie eben im Kaufhaus, wenn ich mit dem Wagerl durchfahre und ich komme bei diesen ganzen Aufstellern vorbei, die mir suggerieren, nehme ich doch auch noch schnell mit, ich bin gerade in Aktion. Das passiert ja in der digitalen Welt genauso.
Ja, stimmt. Also ich mag mein Amazon-Einkaufsverhalten da jetzt nicht präsentieren, aber ungefähr genauso läuft aktuell ein momentaner Shop ein. Jürgen, vielleicht noch kurz abschließend von deiner Seite aus, du hast ja auch mehrere Stationen gehabt mit Mediashop etc. Du hast da sicher ganz andere Blickwinkel auch wieder auf die Branche, weil du da direkt betroffen warst sozusagen. Und Norbert gerade gesagt hat, verschiedene Bildschirmgrößen. Mediashop beginnt ja damals noch beim Röhrenfernsehen sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, wie alt Mediashop schon ist, aber da ist sicher genug Historie, dass man da gute Erfahrungen hat. Wie schaut es so von deiner Seite aus? Wie hast du so die Branche wahrgenommen?
Ja, also eigentlich kann ich mich da relativ gut anschließen, auch an die Meinungen der zwei Kollegen. Also ich glaube, der Fokus ist einfach auf einer schnellen und unkomplizierten Abwicklung von einer Online-Bestellung oder von einem ganz gesamten Kaufprozess. Ich glaube, vor 11, 12 Jahren hat man sich noch viel Gedanken über das Shop-System gemacht und welches wähle ich aus und so weiter. Da hat es ja so viel getan, die sind ja teilweise schon so preiswert auch am Markt. Also ob das jetzt Magento, Shopify, wir haben zum Beispiel Odoo im Einsatz jetzt aktuell, also da ist ERP alles angeschlossen, das funktioniert wirklich top. Also ich glaube, da gibt's einfach, es ist nicht mehr die Raketenwissenschaft wie vor 10 Jahren noch, einen Online-Shop zu erstellen, das geht relativ einfach. Ich glaube, wie ihr auch erwähnt habt, die Vermarktung, das wird dann die Herausforderung und da hat sich viel getan. Also wir verkaufen auch sehr hochpreisige Produkte im Sicherheitsbereich. Also bei uns wäre jetzt ein Marktplatz wie Amazon. Also wir schauen uns diese Marktplätze auch gerade an, weil es ein interessantes Thema ist, eben die Reichweite auch erhöht. Aber jetzt zum Beispiel unser Produkt auf Amazon kaufen, wo du dann wirklich Menschenleben rettest damit. Es ist ein schmaler Grat, aber was halt sicherlich interessant ist, ist das ganze Social-Commerce-Thema, also teilweise auch mit Influencern zusammenzuarbeiten, einfach halt dieser Verkauf oder diese Werbung, dieses Triggering über TikTok und Co., auch wenn es ein bisschen banal klingt, aber da hat sich extremst viel getan in diesem Social-Commerce, das finde ich vor ein paar Jahren noch nicht so gegeben hat. Vielleicht geht das wieder ein bisschen runter, aber ich glaube, das ist sicherlich ein Zukunftsthema. Und was auch dieses Mobile-Thema natürlich auch, also wir haben bei uns B2B-Kunden, die sind teilweise noch im Internet Explorer 1 unterwegs, jetzt ganz banal gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen, eben auch bei Launches dann oder bei Umsetzungen im Design, aber es geht ja auch in diese mobile-optimierten Webshops, also Progressive Web Apps halt, dass das dann wirklich so ein bisschen eine Mischung ist. Ich glaube, Apps aus meiner Sicht damals war noch so, wir müssen eine App bauen und dort dann auch verkaufen, das ist ziemlich tot. Vielleicht kommt es wieder, das weiß man nicht. Aber alles in allem, glaube ich, hat sie da vor allem in der Entwicklung, in der Geschwindigkeit eben von E-Commerce-Systemen, dann auch mit Automatisierungen und so weiter dahinten extremst viel getan und wird sie auch noch viel tun, wenn wir dann in diesen AI-Bereich einsteigen.
Weil du gerade Apps gesagt hast, also ich sehe das ähnlich. Also gerade diese ganzen Apps, die rein den Webshop widerspiegeln, ja, die sind meines Erachtens unbrauchbar, weil die lädt sich keiner mehr herunter. Das kann er ja am Browser eigentlich super erreichen. Ich finde allerdings Apps schon sehr interessant und sehr wichtig. Nicht nur, weil wir selber in unserer Data Hub Welt sozusagen in ThinkSpider auch die Möglichkeit haben, sozusagen alle Informationen in einer App zu rendern. Es ist, gerade wenn es einen Kundenmehrwert bietet, also zum Beispiel gerade im Einzelhandel mit digitaler Kundenkarte Beleg in der App zu haben, die historischen Bestellungen in der App zu haben, die Kommunikation über die App zu machen, wie im Geschäft, wenn ich da gerade im Modebereich sozusagen einen Beratungstermin etc. Brauche. Und da glaube ich, dass das, wenn die App einen Mehrwert bietet und dann im Hintergrund der Webshop sozusagen mitkommt in der App, das sehr wohl funktioniert. Ja, aber reiner Webshop als App ausführen, das war mal ein Trend vor ein paar Jahren. Da hat jeder dann seinen Webshop irgendwie in eine App umgewandelt und keiner hat es installiert. Das bringt natürlich nichts. Ja, da gebe ich dir völlig recht.
So, genug der Vergangenheit, hätte ich gesagt. Machen wir mal weiter mit der jetzigen Zeit sozusagen. Wenn ihr euch jetzt so die E-Commerce-Technologien der heutigen Zeit anschaut, was sind für euch so die Game Changer, wenn wir es unter der Jugendsprache des Jahres halten wollen? Und was würdet ihr sagen, ist eher overrated? Muss man mit dem KI-Game mitschwimmen? Muss man Influencer-Marketing machen? Muss man alles responsive machen? Das ist jetzt die Frage. Philipp, ich würde sagen, wir spielen den Ball wieder zu Beginn zu dir und du schaukelst mal das Thema an.
Sehr gut, ja. Ich bin da immer ein bisschen ein Pragmatiker. Also ich bin immer der Meinung, zuerst einmal die Hausaufgaben richtig machen. Also alles, was schon bekannt ist, gut ist, das einmal wirklich gut umsetzen, bevor man dann glaubt, jetzt der neue KI-Assistent oder die neue Augmented Reality Anwendung ist jetzt der Game Changer. Das kann eh immer super sein, dann auch noch zu haben, aber in der Regel gibt es vorher ein paar Dinge, die wichtiger sind. Aus meiner Sicht nicht so bewährt, wobei da auch kurz einschränkend immer die Frage, für wen bewährt, ist natürlich ein Unterschied, ob ich ein sehr kleines, einen kleineren Webshop habe oder ein Riesenplayer bin. Aber beispielsweise, ich glaube zum Beispiel die Kryptozahlungsmittel im Webshop, die sind vorerst einmal eher an uns vorbeigegangen, die gab es mal und ich glaube, jetzt ist es gerade nicht das Riesenthema, wer weiß, vielleicht wird es wieder. Blockchain-Technologie insgesamt, glaube ich, ist eher in Spezialsparten ein Thema, aber nicht jetzt großflächig. Das sprachgesteuerte Einkaufen ist für mich auch so ein Thema. Das ist irgendwie schon wichtig. Die letzten 5 Jahre stehen wir vor einem Durchbruch. Ich habe das Gefühl, so richtig ganz da sind wir noch nicht, aber es wird wohl kommen. Also ich glaube, damit müssen wir uns schon befassen. Aber wie gesagt, again, das ist jetzt nicht das, womit ich mich mit einem normalen Webshop jetzt gleich mal als erstes befassen werde. Was für uns wirklich gut funktioniert hat, sind zuverlässige Webshop-Systeme. Also ganz, wir setzen auf Open Source, ebenso wie WooCommerce für ganz kleine Geschichten oder dann Shopware oder Magento, Adobe Commerce-Projekte, die da wirklich sich über viele Jahre zuverlässig entwickeln, wo ich also irgendwie so eine Technologie, die muss schon länger halten. Das ist nicht etwas, was ich alle 2-3 Jahre austauschen will. Was auch Game Changer ist, und der Jürgen ist ja auch dazu sozusagen auch hier, die Daten, ja, gute Daten und ihre richtige Anwendung, damit ich dann personalisieren kann, damit ich all diese Dinge machen kann. Das ist auch etwas, was bei uns sehr wichtig immer wieder ist bei Projekten. Vielleicht auch eine Sache, die jetzt weniger die Technologie als eher den Projektablauf betrifft. Es war so das Thema Agilität oder ist immer noch ein Thema. Wir sind alle agil und tun alle agil Software entwickeln. Also das bedeutet eigentlich so immer in Sprints, also so in 2 Wochen zum Beispiel und dann macht man etwas und dann evaluiert man das wieder. Das, finde ich, hat sich für uns intern gut bewährt, wie wir intern arbeiten, aber nicht in der Kundenzusammenarbeit bei einem Webshop. Das ist bei uns eher noch ein Wasserfallthema, wo ich sage, am Anfang bitte die Anforderungen sehr genau definieren, sehr genau beraten, besprechen, konzipieren und dann auch so umsetzen. Und ja, KI-Assistenten würde ich vielleicht auch noch kurz erwähnen, die sind im Kommen, die sind jetzt einfach leichter umsetzbar als früher durch die Sprachmodelle und dadurch auch mehr in Verwendung. Ich glaube schon, dass die ihre Berechtigung haben. Ich glaube nicht, dass sie da Wahnsinns-Gamechanger zum positiven Kundenerlebnis im Moment sind. Also wird auch noch besser werden, aber kann man machen, geht leicht einzusetzen im Moment, aber auch nicht für mich jetzt das, was man unbedingt zu Beginn machen muss.
Das Thema Agilität in der Kundenzusammenarbeit habe ich vor ungefähr 10 Folgen vor euch jetzt genauso schon mal gehabt, dass das intern funktionieren kann, aber wenn du es mit Kunden zusammenarbeiten in Verbindung bringen möchtest, du nur mehr am Sprinten bist, unter Anführungszeichen, oder einfach von A nach B hüpfst und das Woche für Woche und dann kommt schlussendlich gar kein wirkliches Projekt raus, weil man einfach dauernd seine Prioritäten verschieben übt und dann eigentlich nie wirklich eine V1 rausbekommt. Norbert, du hast schon gewunken,
ist ja, jetzt leider die Kamera ja, nicht. Ja und nein. Also ja, also ich gebe da recht, also dieses Thema ist natürlich ein ganz heißes Eisen. Ja. Aber es kommt darauf an, wo ich KI im Kundenerlebnis mit einsetze. Ja. Und da bin ich ein Riesenfreund davon tatsächlich, weil wo hat es uns geholfen? In der Suche. Ja, Suche ist ein riesen KI-Thema. Schnelle Suchen. Es gibt unheimlich tolle Suchanbieter mit Algolia, mit DoFinder etc. pp., wie sie alle heißen, die leicht einzubauen sind, leicht zu synchronisieren sind mit den Produktdaten und ein wesentlich besseres Ergebnis liefern, auch schneller als die üblichen Standard-Webshops suchen, die man von Shopware, von Magento kennen oder WooCommerce, mal ganz weit weg davon, ja, also von den guten Ergebnissen. Und das Zweite, wo KI tatsächlich ist, ist im Kundensupport. Also gerade bei größeren Webshops, und das erleben wir immer wieder, weil wir in der Mondobund auch Software-Consulting machen und eben Systeme auch beraten und Einführungen begleiten in einem eigenen Team, wo es um Helpdesk-Anwendungen geht. Und da arbeiten wir mit Freshworks-Produkten, also Freshdesk, und mit eDesk zusammen. eDesk ganz speziell für E-Commerce interessant, weil die einen kompletten KI-Bot haben, der diverse Kundenanfragen völlig autonom beantwortet, ohne dass da je ein Agent dazwischen war, und zwar so, dass es sich für einen Kunden nicht anfühlt, als dass es KI ist. Und das sind diese Standardanfragen, sowohl per E-Mail als auch im Chat, wo dann kommt, wo ist mein Paket? Ja, ich meine, die schicken, viele unserer Kunden, die schicken ohnehin eine Tracking-E-Mail, so wie man es auch gewohnt ist, aber trotzdem fragen die Kunden, wo ist mein Paket? Das kann das Ding völlig autonom beantworten, ohne irgendein Zutun des Menschen, und man sieht dann einfach nur, okay, und dann sind auch so, damit es sich wirklich natürlich anfühlt, Zeitspannen eingebaut, von ein paar Minuten, bis da wirklich dann eine Antwort retour kommt, damit das Ganze nicht allzu sozusagen gekünstelt oder gebottet ausschaut. Auch im Chat, ja, also eine Reklamation beantworten, als Beispiel, der Kunde schreibt per WhatsApp, hey, ihr habt mir da Backel geschickt und da war ein rotes T-Shirt drin, ich habe aber ein grünes bestellt. Die KI kann schon erkennen, wer schreibt mir das, kann eine Lösung anbieten, weiß, dass er das Rote bestellt hat, findet die Bestellung, bietet eine Lösung an, triggert eine Rücksendung automatisch, und da war kein Mensch involviert. Ich glaube, da haben wir ein Riesenpotenzial. Oder im B2B-Bereich. Wir haben gerade ein Projekt am Laufen für einen Kunden, wo es darum geht, bei mir bestellen die Leute noch immer per E-Mail. Entweder steht es drinnen im Text, was sie bestellen wollen, oder es ist ein PDF im Anhang oder ein CSV oder XML. Aber die gehen nicht in mein Portal, die bestellen nur immer per E-Mail. Und wir machen gerade über Sync bei der Data-Up quasi eine Parsing-E-Mail draus, wo diese E-Mail dann vom Backoffice einfach weitergeleitet wird auf die Parsing-E-Mail. Die AI analysiert, was ist da geschrieben, und stellt die Bestellung in einem importfähigen Format quasi ins ERP rein. Ja, und das ist dann Zeiterleichterung, wo ich sage, das ist mit KI ein Riesenthema, das hilft. Aber das jetzt das ein Heilsbringer ist, da gebe ich dir schon recht, das ist es noch nicht. Man muss wissen, wie man damit umgeht, und man muss wissen, wo man es einsetzt. Aber es ist auf jeden Fall eine riesen Errungenschaft sozusagen von der jetzigen Zeit, die wir haben, mit der wir uns verbessern können oder Services verbessern können.
Genau, also da stimme ich auch voll zu. Ich glaube, es ist auch beim Cross-Selling zum Beispiel ein wichtiger Faktor, also neben der Suche auch alles, was man so zusätzlich noch anbieten kann oder in der Personalisierung. Ich finde es persönlich aber recht sympathisch, wenn man diese Assistenzsysteme verwendet, dass trotzdem immer klar ist, dass die Antwort jetzt nicht von einem Menschen kommt. Also das sehe ich auch in Studien immer wieder, dass wenn Konsumentinnen, glaube ich, im unklaren sind, ob sie jetzt gerade mit der Maschine reden oder nicht, das ist, glaube ich, auch kein sehr guter Zustand. Das heißt, ich persönlich finde es gut, wenn man diese Systeme verwendet und so Automatisierungen, wo ist mein Paket, super, aber man soll es auch deklarieren, dann finde ich, ist es perfekt.
Jürgen, vielleicht noch einen kurzen Nachtrag, du hast oft mit dem Kopf genickt.
Ja, nein, ich kann da zustimmen, also absolut. Vielleicht bei uns, wir haben ein bisschen einen pragmatischeren Ansatz, weil wir sind natürlich dieses große Dampferschiff, bei Agenturen geht das oder muss das halt sehr schnell gehen, was absolut cool ist. Bei uns sind die Mühlen natürlich manchmal ein bisschen langsamer oder man braucht ein paar Runden mehr zum Drehen. Also was sicherlich aber auch Gamechanger ist oder was uns halt extremst hilft und nicht nur uns, glaube ich, sondern jeden Content Creator oder jeder, der irgendwie mit Content zu tun hat, in welchem Bereich auch immer, egal ob E-Commerce oder Digital Marketing, bei uns auch im Engineering, im Vertrieb, in der Produktion. Also es sind einfach wirklich Content-Erstellung oder Texterstellung mit AI. Also die einerseits vielleicht einfach ganz einfache Texte für Online-Jobs erstellen mit einem gewissen Input, den man halt oder gewissen Prompt, den man ihm liefert. Und das vergisst man, glaube ich, oft, sind einfach Übersetzungstools. Also einfach dieses Übersetzen in mehrere Sprachen. Wir sind fast in jedem Land der Welt unterwegs und brauchen dann halt plötzlich Übersetzungen ins Chinesische, Übersetzungen ins Polnische und so weiter. Und da halt dann mit Übersetzungstools zu arbeiten, die auch immer tiefer AI einbinden, mit einem Glossar, ein automatisches, das mitlernt, sei es jetzt DeepL, sei es jetzt Text United oder wie you name it. Also das ist sicherlich ein großer Gamechanger, wo der Übersetzungsprozess einfach auch erleichtert wird und vor allem dann eben mit diesem ganzen Content, mit dem er umgeht, im Hintergrund vor allem für große Firmen eine unglaubliche Erleichterung ist. Und Philipp hat es auch erwähnt, natürlich diese ganze Data-Plattforms, also das heißt, wie kriege ich Daten aus den Systemen raus? Das ist natürlich auch, also das finde ich auch, es wird immer interessanter, auch mit KI gestützt. Also wir haben da mit Supermetrics Schnittstellen in unsere Systeme, in unsere Social-Media-Accounts, auf die Homepage, eine SQL-Abfrage auf das Newsletter-System, haben dann quasi teilweise Echtzeitdaten dann auch, die wir einfach im Lucas Studio zusammenbringen. Das kostet alles nicht viel, das kann man leicht implementieren und es nützt halt unglaublich viel dann in der Bewertung von weiteren Maßnahmen, von Umsetzungen, von welches Produkt funktioniert gut, welches nicht. Also sowas versuchen wir halt auch zu implementieren und diese Data-Plattforms oder diese Auswertungen natürlich dann auch AI-gestützt weiterzuführen. Sei es jetzt, dass man es in Ari vielleicht einmal einspielt oder in ein anderes System oder in Microsoft BI und dort weiter analysiert, aber das ist eher dann nur sukzessive auf Knopfdruck oder auf Aufruf, aber da gibt es sicherlich viele Dinge, die Gamechanger sind und die das tägliche Leben in der Handhabung von Online-Shops oder auch von digitalen Kanälen erleichtert.
Ihr sprecht jetzt alle schon in einem guten Fachjargon und ich glaube, dass viele Leute jetzt währenddessen vielleicht ein paar Wörter mitgeschrieben haben, wo sie sich noch nicht so sicher sind, was das alles bedeutet. Wenn man generell so ein bisschen die Komplexität von dieser ganzen Begrifflichkeit, um welche Systeme es nicht alles geht, wie schafft ihr euch irgendwie durch diesen Gemüsegarten an verschiedenen Technologien selbst noch so ein bisschen einen Überblick zu bewahren? Ich meine, Norbert, Philipp ist jetzt selber Agenturleiter in dem Fall, ihr müsst sozusagen ein bisschen einen Überblick haben. Aber wie sortiert man dann für sich selber noch aus, dem Trend mag ich noch folgen oder dem Trend schaue ich ein bisschen hinten nach? Jetzt beide schon gesagt, dass ihr sehr pragmatische Ansätze habt, was das betrifft, aber wie kommt ihr dann mit diesem Dschungel an Technologien zurecht? Wie ist so eure Strategie, dass man da ja nicht komplett den Verstand verliert?
Also auf unserer Seite bei Lemsoda ist es so, dass wir gerade im E-Commerce auf ganz neue, kurzfristige Trends in der Regel nicht aufspringen. Wir haben da ein sogenanntes Technologierader, das ist bei uns auch, das haben wir sogar auf der Webseite oben, wo wir also immer analysieren, wir beschäftigen uns schon kurz damit, wir schauen, okay, was gibt es und ist das jetzt überhaupt ein Thema, das länger bleibt. Also wenn ich das jetzt erst 3 Monate höre, dann ignoriere ich das, weil wir müssen bei Webshops, die müssen vielleicht 10 Jahre halten oder zumindest viele Jahre halten und nicht jetzt 2 oder 3. Also das können wir, und im Frontend zum Beispiel, also in all dem, was die Benutzerinnen und Benutzer, mit dem sie interagieren, also was man sieht sozusagen, da ändert sich ja die Technologie, wenn ich nach unseren Entwicklern, Entwicklerinnen gehe, die würden jedes Jahr alles neu machen wollen, weil alles so cool und anders ist, aber das läuft nicht. Also da muss man wirklich die Kirche im Dorf lassen. Wir setzen auf bewährte Systeme und die entwickeln sich eh schon ein bisschen langsamer weiter, weil er eben bewährt, und damit ist man eigentlich gut dabei. Und ja, wir beobachten es und hier und da schlägt etwas durch, wo man sagt, okay, das ist jetzt sehr interessant, aber meistens kommen und gehen diese Technologien und es ist nicht allzu viel passiert. Ja, das sind eher längere Zeiträume. Open Source entwickelt sich da auch gut weiter, also offener Quellcode, etwas, worauf wir da eben sehr setzen. Und was wir sonst tun, um diese Komplexität zu reduzieren, vorher wurde schon dieser Jenga-Turm erwähnt, also möglichst nicht allzu viele verschiedene Plugins zu haben. Damit haben wir mit Kundinnen und Kunden oft die Diskussionen, weil die sagen, naja, das gibt es doch eh fertig und da ist doch eh ein gratis Plugin oder das kostet ja nicht viel, wieso kostet das so viel? Es ist so, jedes Plugin wird halt von einem anderen Entwicklerin, anderem Entwickler programmiert. Man weiß nicht, wie sicher ist es, wie schnell ist es programmiert. jedes Plugin funktioniert für sich selbst, aber nicht zwingend, wenn ich sie dann zusammen in einen Shop gebe, weil jedes verwendet andere Bibliotheken im Hintergrund und so. Also es muss aus einer Hand, aus einem Guss sauber und schlank programmiert sein. Das ist eigentlich so, glaube ich, das Wichtigste, um die Komplexität im Griff zu halten und die Update-Fähigkeit auch irgendwo da noch gewährleisten zu können. Das ist eigentlich so unser Ansatz bei diesem Thema.
Sehr gut. Norbert, ja. Bei dir ist wahrscheinlich je nachdem, wie viele Anfragen für eine Schnittstelle kommen, oder?
Ja, also bei uns ist es notgedrungen ein bisschen anders, weil natürlich unser Kerngeschäft in der Sync Spider sind die Schnittstellen. Und natürlich, das sehen wir aber auch, und da haben wir jetzt auch schon ein bisschen den Riegel vorgeschrieben, weil in der Vergangenheit oder wie wir blauäugig reingestartet sind, hat der Kunde sich eine Schnittstelle gewünscht und dann hat er sie gekriegt, ja, weil unser Geschäftsmodell ist viele Schnittstellen, dafür Lizenzgebühr. Und das bringt uns aber dann nichts, wenn jetzt der neue Marktplatz da ist, XYZ, und du musst dort schneller Schnittstelle machen, geht technisch, weil Schnittstellen sind eigentlich sehr ähnlich immer aufgebaut. Ja. Und dann entwickelst du es und dann ist der Kunde, der es gewünscht hat, oder vielleicht zwei, drei Kunden da kurz drauf, der Marktplatz entwickelt sich nicht so, wie er soll und die Kunden sind wieder weg, weil warum sollen sie einen Marktplatz befeuern, der nichts bringt? Und dann hast du eine Schnittstelle da und keine Kunden dafür. Also da muss ich dir schon recht geben, das ist schon ein Thema, nicht gleich aufspringen, sondern es sollte sich schon bewährt haben. Nichtsdestotrotz gibt es auch viele doch sehr schnell entstandene Trends, wie zum Beispiel die Suche. Also ich sage, vor fünf Jahren, vor vier Jahren haben wir bei unseren Webshop-Projekten mit den Kunden noch keine KI-Suche verwendet, weil da war das, was man gekriegt hat, aber die haben halt immer gejammert. Der Kunde hat immer gesagt, nein, und Suche ist so schlecht, und findet man gescheit. Dann ist DoFinder rausgekommen, oder Algolia zuerst und dann DoFinder, und seit der Kunde immer ehrlich gesagt, von den Neuprojekten keinen Shop mehr vorstellen, wo ich das nicht verbauen lassen wollen würde, weil es einfach so ungleich besser ist. Ja. Und man muss schon bei seinen Schwerpunktthemen, glaube ich, wirklich am Ball bleiben. Das tut jeder von uns, der hier sitzt, weil man halt alle unsere Themen monitoren. Ich persönlich bin ausgestiegen bei diesem ganzen Social Media Wahnsinn. Ja, also ich war Team Facebook. Ja, ich bin jetzt mittlerweile 45 Jahre. Ich bin quasi genau die Zielgruppe von noch Facebook. Und für mich gibt's halt LinkedIn und Facebook. Das sind so meine zwei Plattformen, wobei Facebook eher schon nimmer wirklich eher LinkedIn. Und ich komme halt echt nicht klar mit TikTok und Snapchat und Co. Da bin ich raus. Und im Online-Marketing-Thema bin ich froh, dass ich raus sein kann, weil ich einfach ein super Team habe im Hintergrund mit Online-Marketing-Expertinnen und Experten, die wirklich das machen und die dürfen und sollen das auch im Betrieb monitoren. Also da möchte ich das, und das sage ich auch immer wieder und das tun sie auch, dass sie innovativ dranbleiben und sich neue Themen anschauen, auch einmal neue Softwareprodukte testen, um das zu automatisieren, auch hier viel mit AI probiert werden darf. Ich bin der Techniker oder meine Abteilung sozusagen kümmert sich um Techniktrends natürlich. Wir monitoren das ganz genau und schauen auch und probieren auch. Die Zeit müssen wir uns nehmen, tun wir auch. Und wir wissen, dass diese Zeit letztlich auch Geld kostet, aber es bringt uns halt alle nach vorn, wenn wir da immer am Ball bleiben und moderne Technologien einsetzen. Aber trotzdem halt für einen Kunden solide, dass es auch bleibt, wenn wir was machen. Also nicht, dass man alle paar Monate dann wieder mit dem Kunden ins Gespräch gehen müssen und sagen, da war was anders, lass uns das doch wechseln.
Schade, ich wollte eigentlich noch ein TikTok-Video mit dir drehen im Nachgang.
Ja, darfst du. Aber ich sage, eine Sache vielleicht noch, die ich ganz witzig finde, weil du irgendwann vorhin mal gesagt hast, Philipp, die Sprachbestellungen oder Sprachsuche. Also mein Sohn ist jetzt 12 Jahre alt. Ich bin gewohnt, am Handy auf Google zu gehen und mit der Display-Tastatur quasi einzugeben, was ich suche. Also die Jungen können und wollen das gar nicht mehr. Da gibt's nur mehr das Mikrofon-Icon, das wird verwendet und ich bin schon richtig gespannt, inwieweit sich das dann letztlich auf in 10 Jahren, in 5 Jahren, ja, in 5, 10 Jahren, irgendwo dazwischen, wie sich das auf Bestellungen online auswirken wird, was da wirklich sprachgesteuert gemacht wird, weil tippen will keiner mehr.
Ja, das ist ein sehr spannender Ansatz. Meine Neffen 11 und 8 sind ähnlich, die geben auch fast alles über Sprachsteuerung an. Ja. Ich dachte jetzt eher, dass es im Sinne der Sprache ist, mit Jotiga bestell mal eine Prime oder sowas.
Das auch. Das nicht mehr Alexa, sondern Jotiga.
Ist der nächste Sprachassistent. Oh, das wäre super. Na gut, Jürgen, von deiner Seite aus vielleicht noch dein Dschungelberater sozusagen.
Ja, kurzer Input da noch, also muss ich bekehren. Also ich bin ein riesen TikTok-Fan, ich bin überhaupt unglaublich Social Media süchtig. Meine Frau hasst mich dafür, aber mir taugt das extremst. Also ich bin da voll viel unterwegs. Natürlich, einerseits muss man es beruflich sein, auf der anderen Seite, wie gesagt, glaube ich, dass sich vielleicht auch, also wenn man ohne jetzt tief in die Technik zu gehen und so weiter, ich glaube, dass dort wirklich halt Nischenpublikum erreichbar ist, die man sonst mit anderen Marktplätzen und so weiter nicht erreicht. Kurzes Beispiel auch, ich sammle zum Beispiel Retro-Fußballdressen, also so späte 90er am Smart dann. Und das ist relativ schwer zu bekommen. Jetzt auch so viel haben, sündhaft teuer und auch ist mir auf TikTok Anzeige gekommen von einem ganz schlechten Online-Shop, war ich etwas nervös, da zu bestellen, aber haben wir dort gleich 3 Dressen geholt und habe jetzt Eric Cantona Nummer 7, schwarzes Auswärtsdress von Manchester United aus, ich glaube Ende, es war 98 der Kung-Fu-Tritt zu Hause und das war wirklich ein schlechter Shop, einfach das Kundenerlebnis nicht optimal, ich glaube es ist auch prinzipiell aus China gekommen, war aber spanisch, also da war wirklich, es ist vielleicht eher ein Brand-Thema oder ein Vermarktungsthema, aber da ist dann gar nicht die Technik so entscheidend, sondern das Produkt dahinter. Also das ist, glaube ich, so auch einfach als Input auch zu geben, jetzt nicht nur Social Commerce, sondern das oft eher dann vielleicht schon das entscheidet, was man kaufen will und nicht unbedingt die Technik dahinter, aber natürlich ein schneller Kaufprozess und das muss funktionieren. Vielleicht ganz kurz, also wir haben im Unternehmen einen Best-of-Breed-Ansatz, also das heißt, wir suchen uns für die jeweiligen Anwendungen Systeme raus, das ist einfach erstens der Vergangenheit geschuldet, auf der anderen Seite auch, weil einfach eine Produktion, ein Vertrieb und so weiter mit anderen Systemen arbeitet, versuchen aber jetzt schon in diversen Projekten das zusammenzuziehen, also eben von Microsoft die Tools zu verwenden, via CRM, via BI und so weiter und nicht eben Tableau oder andere Analysesysteme dazu zu kaufen. Wir bekommen auch SAP eingeführt, jeder, der, glaube ich, die SAP, ich glaube Commerce Cloud heißt es, aber jeder, der damit schon zu tun gehabt hat, weiß, was für Preise dahinter sind und wie teuer das ist und wie viel Aufwand. Da ist natürlich ein Odo viel schneller und agiler. Also bei manchen Dingen bleiben wir dann bei dem Best-of-Breed-Ansatz, aber so prinzipiell macht es natürlich Sinn, alles aus einem System zu spielen und nicht auf jeden, wie der Philipp gesagt hat, auf jeden Trend aufzuspringen. Aber wir haben bei uns auch so ein Technologierader, klingt besser, bei uns ist ein bisschen so ein Freaky Friday, wo wir uns wirklich geblocken am Vormittag, um einfach Recherche zu betreiben, schauen, was tut sich am Markt, was tut sich in Social Media, was tut sich im Tech-Stack, was gibt es an neue Tools. Also wir versuchen da natürlich auch am Ball zu bleiben und holen uns dann auch eben wie deine Events, Thomas, da natürlich auch den einen oder anderen Input, um eben Technologieentscheidungen noch schneller entscheiden zu können.
TikToker würden sagen, ich küsse dein Herz, Bruder.
Ja, ich küsse dein Herz, ich slide in die DMs, genau. Jo, Digga.
Slide dann in meine DMs, genau. Na, vielen lieben Dank, ist sehr, sehr cool, dass man da kurz am Rande erwähnt wird, aber Jürgen, du wirkst ja dieses Jahr auch noch öfter mit, deswegen, da kann ich vielleicht ein bisschen vorteasern. Genau. Aber mega spannend, Freaky Friday oder Technologieradar, kann man sich schon mal aufschreiben, dass man sich das vielleicht selbst zu Gemüte führt, generell so die eigene Fortbildung nicht zu lange schleifen zu lassen, weil man sieht, wie dynamisch die Welt des E-Commerce oder generell so Technologien sind, wenn man da nicht laufend irgendwie versucht, am Ball zu bleiben und ich glaube, ab einem gewissen Erwachsenenalter, wenn man sich da nicht regelmäßig vornimmt, irgendwelche Ausbildungen oder Ähnliches zu machen, dann sind einmal 2 Jahre vorbei und du glaubst, du bist noch immer am total neuesten Stand und in Wirklichkeit hat sich die Welt 3-mal gedreht. Die TikToker lassen ihre Omas sprechen an die Besties raus und du kennst dich gar nicht mehr aus, was gerade am Markt passiert und hast aber vielleicht ein Produkt, das genau für die Zielgruppe gerade super relevant ist. Mhm. Vielleicht die Kinder, die gerade das Feuerwehrauto entdecken und auf TikTok dann beispielsweise Rosenbauer finden, ist wahrscheinlich ein Use Case, der nicht unwahrscheinlich wäre, wo dann auf einmal ein potenzieller Arbeitgeber interessant ist. Wenn Papa, Mama auf einmal dort arbeiten, hat es mit Employer Branding zu tun, weil in weiterer Sicht. Absolut. Aber wie gesagt, das Meer ist weit und hat mehrere Facetten für uns offen. Ich glaube, wir haben jetzt schon viel über so Trends und dergleichen geredet. Gibt es noch irgendein System oder irgendein Trend, den ihr noch kurz nachschießen wollt, wo wir gesagt haben, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet oder Das gehört da jetzt noch rein. Was gehört noch zum Pflichtprogramm?
Also aus meiner Sicht, Pflichtprogramm sind die Sachen, die wir erwähnt haben. Gute Suche, dort auch gerne mit KI, gute Daten, gute Schnittstellen, dass das alles passt und alle anderen Anforderungen gut gemacht sind. Ich glaube, es ist wesentlich wichtiger, sich für den richtigen Dienstleister, ob intern oder extern in der Firma, ist jetzt ganz egal, zu entscheiden, als jetzt irgendeinem bestimmten Technologie oder irgendeinem bestimmten Shopsystem nachzulaufen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man gemeinsam entscheidet, was das Richtige für die Anforderung ist. Es gibt so Hypes, beispielsweise, also Hype ist übertrieben, aber Headless ist so ein Thema, das ist seit einiger Zeit so sehr, sehr verbreitet. Da geht es also darum, dass das Frontend, also das, was man sieht, und das Backend, also das, was im Hintergrund läuft, voneinander über eine Schnittstelle nur verbunden sind und man könnte dann eben das eine austauschen, das andere behalten. Das klingt super, ist aber für einen normalen Webshop aus meiner Sicht einfach zu aufwendig. Ja, es wird dadurch nichts aufwendig, also es wird nicht besser dadurch. Es ist dann super, wenn ich dahinter viele, wenn ich mit einem Backend viele Systeme im Frontend, vielleicht TV-Systeme oder Websysteme und Apps und was weiß ich, bespielen will, dann ist sowas zum Beispiel ganz toll und notwendig, aber teilweise wird das so verkauft, als brauche ich sowas, weil sonst bin ich ja total altmodisch, wenn ich das nicht habe. Ja. Das ist jetzt nur ein Beispiel, da gibt es viele von diesen. Also da wirklich ein bisschen Ruhe bewahren und schauen, was hat sich bewährt und was haben andere im Einsatz und wie fahren die damit.
Ja, also bin ich auch voll dafür. Also Headless ist ein Thema, das wir jetzt ganz oft dann auch schon gesehen haben bei Kunden und die dann damit zu uns gekommen sind und gesagt haben, ja, ich möchte gern Headless, weil das ist jetzt so cool und so modern, ja. Und das haben sie irgendwo aufgeschnappt. Und das ist tatsächlich so, ich kann davon eigentlich einem kleinen Webshop-Betreiber, der nur einen Webshop betreibt, nur abraten. Außer Spesen, ja, hat es keinen Vorteil. Wo es wirklich Sinn macht, und das sehen wir immer, weil wir eben durch unsere Technologie, durch SyncSpider A, die Schnittstelle sind und B, mit dem Data Hub die Datenspeicherung haben, also die Storage, das CMS eigentlich, und darauf dann ein Headless aufzubauen, macht absolut Sinn, wenn ich mehrere Anwendungsfälle habe. Also sprich, gerade im B2B-Bereich viele Projekte, wo es ist, okay, ich habe ein ERP und ich habe vielleicht schon einen B2C-Shop und jetzt möchte ich auch noch einen B2B-Shop haben. Das muss ich nicht zwangsläufig in meinem B2C-Shop machen. Ganz im Gegenteil, wenn ich meinen B2C-Shop aufbohre und daraus einen B2B-Shop zu machen, mache ich mir den Shop womöglich kaputt oder überlade ihn, weil im B2B-Bereich habe ich kundenspezifische Preise, ich habe Preisgruppen, ich habe Produkte, die gewisse Kunden kaufen dürfen, gewisse nicht kaufen dürfen und ich brauche aber dafür im B2B-Shop oft gar keine Zahlarten, ich brauche oft gar keine Versandkostenberechnung und ich brauche schon gleich gar nicht irgendwelche Preis-Coupons etc. Das brauche ich nicht. Da reicht es, wenn ich einen View auf meine Produktdaten im Kontext zu den kundenspezifischen Preisen habe und ganz schnell und einfach meinem Kunden eine Bestellung abgeben lassen kann, ohne den Webshop kaputt zu machen. Und da macht Headless für mich Sinn, weil dann baue ich genau da für den Kunden eine Oberfläche, für meinen B2B-Kunden, der das genauso sieht, wie ich es ihm zeigen möchte und habe die Daten aber direkt vom ERP. Oder ich leite aus diesem ganzen Konstrukt eine Smartphone-App ab. Oder ich leite aus diesem ganzen Konstrukt eine, keine Ahnung, Zeiterfassungs-App für den Vertrieb ab. Also alles Headless, was ich irgendwo extern speichern kann, da sehe ich einen Sinn. Aber in einem Webshop hinzugehen und sagen, ah, ich nehme jetzt Shopware, weil das ist so cool, da kann ich ja Headless draufhängen oder Magento, weil da kann ich Headless draufhängen, macht ja keinen Sinn. Mache ich doch gleich im Shopware oder im Magento.
Jürgen, last but not least, noch was abzuhängen.
Vielleicht ganz, ganz banal, gute, motivierte Mitarbeiter und Kollegen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Es ist jetzt so ein bisschen oben drüber, höhere Flughöhe, aber wir haben so ein cooles Team da bei uns, also wirklich, wo wir zusammenhelfen, wo die Leute sagen, hey, ich arbeite mich in ein Thema rein, ich lerne mir die Technologie, komm gemeinsam, gehen wir auf das Event und so weiter. Ich glaube, das ist extremst wichtig. Und dann ist vielleicht die Technik oder was man dann verwendet, eher vielleicht sogar nachrangig, weil wenn man Leute hat, die sich da einarbeiten, in Agenturen ja vielleicht sogar noch wichtiger, dass man da emotivierte Leute hat, die sich auch gut auskennen, die fachlich was verstehen oder sich weiterbilden wollen. Game Changer, absolut. Also das ist noch so quasi das i-Tüpfelchen dann an die perfekte Technologie.
Nicht unwichtig, da die menschliche Komponente mit drin zu lassen, wenn schon alle davon reden, dass alles nur mehr Technologie und KI wird. Netflix-Folgen, genau. Sei Dank, jede zweite Netflix-Folge ist, glaube ich, die Gefahr einer KI oder ähnliches. Trotzdem vielleicht nochmal zurückzurudern und daran zu denken,
Mirror. Dass es
meistens auch Menschen braucht, die sich irgendwie damit beschäftigen müssen, absolut, dass man das auch mal zum Einsatz bringt. Deswegen danke, Jürgen, auch für den Part. Auch danke an euch drei für die E-Commerce Insights, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir haben jetzt eine gute Dreiviertelstunde mal richtig E-Commerce Know-how daraus gebrütet. Wir wechseln wie üblich im Zuge des Podcasts jetzt auch noch so ein bisschen auf eure visionäre Sicht, um da ein bisschen persönliche Einblicke von euch zu bekommen. Und wir orientieren uns da immer gerne an den Fragen, die die Gäste davor gestellt haben. Und eine Frage davon war, was hätte bei euch am meisten Potenzial, ganz egal ob als Mensch oder als Unternehmen, und warum habt ihr es noch nicht umgesetzt? Philipp, vielleicht gleich wieder, wenn wir schon in der Reihenfolge waren.
Ja, also bei uns wäre es vielleicht die Fokussierung auf eine bestimmte Dienstleistung, die man machen könnte. Ja, wir machen ja sozusagen Online-Marketing, Social-Media-Marketing und E-Commerce und alles weitere. Und wahrscheinlich, es gibt jedes Jahr ist so ein Bereich, der besonders spannend oder toll ist und man könnte sich denken, okay, das wäre total super da, nur alles zu machen, aber es wäre halt auch ein bisschen fad und deswegen haben wir es eigentlich nicht gemacht und sind ganz zufrieden damit, dass wir die unterschiedlichen Bereiche gut abdecken.
Sehr gut, Norbert?
Die 100% Fokussierung auf ThinkSpider, sprich die wirklich rein sich auf das zu geben und sonst nichts anderes zu tun und warum noch nicht umgesetzt, weil es natürlich schwierig ist. Ich liebe E-Commerce, ich liebe die Projekte, ich mag die Kunden, ich mag das Team und will das eigentlich so. Ja? Und das ist das Ding, aber das wird natürlich wahrscheinlich noch einmal etwas,
Hebel
etwas
umlegen.
An zusätzlichen Kick geben. Ja,
ja. Sehr spannend.
Jürgen? Ja, bei mir sehr banal auch wieder Warenkorb-Abbruch-Mails. Das ist, was bei uns schon länger auf der Agenda steht. Wir haben die Funktion, wir wissen, dass es sicher was bringt, aber wir haben einfach auch wieder die menschliche Komponente, die Manpower leider noch nicht, damit wir das umsetzen, damit das auch designtechnisch und so weiter passt mit unserem Guide. Voll banal, aber das ist was wir sicherlich auch umsetzen, aber auch kleiner Tipp. Ich glaube, sowas kann eine Conversion Rate oder halt einfach einen Umsatz auch steigern. Ja.
Philipp, ruf mal nachher nicht Jürgen an und bitte ihm unsere Hilfe an.
Ich glaube, das ist Umsetzung für uns.
Die Geier kreisen schon.
Ja, die Geier kreisen schon. Geier nach dem Podcast hast du irrsinnig für Sales Calls.
Hallo. Wir bitten zu
ein Punkt, der ist vielleicht noch ganz interessant, ein Developer, also das glaube ich vergessen auch, oder das haben auch viele Firmen, weiß nicht jetzt, ob es die Kollegen bestätigen können, aber oft ist diese Programmierleistung liegt ja dann bei den Agenturen, um das aber in-house zu holen, auch wenn der nicht direkt einen Umsatz bringt oder eben nicht wirklich ein Manager ist, sondern der halt einfach wirklich nur codet, sowas glaube ich würde auch viel bringen, also weil die Technik da oft vernachlässigt wirkt, also so das ganze In-House auch mehr legen, wie es halt im Performance-Marketing und so weiter schon teilweise passiert, das ist auch vielleicht so ein kleiner Zukunftswunsch, der bei uns vorhanden ist.
Oder wie ganz zu Beginn gesagt wurde, Internet-Manager fürs Unternehmen.
Ja, genau, Internetbetreuer, ja genau.
Sehr, sehr spannend. Gut, wir spielen die Frage wieder verkehrt herum zurück an unsere nächste Gäste. Welche Frage würdet ihr gerne unseren nächsten Gast stellen oder unseren nächsten Gästen in dem Fall?
Ich würde fragen, aus welchen Fehlern habt ihr am meisten gelernt in letzter Zeit?
Norbert?
Ha, gute Frage. Ich bin ja total vorbereitet, wie immer.
Jürgen?
Jürgen, genau, gib mir noch 2 Minuten zu denken.
klar. Also wir beschäftigen uns auch gerade mit dem Thema stationär, also oder Filialen, wie man es halt bei vielen nennt, und online, wie da eine optimale Verbindung ausschaut. Arbeitet man da mit Provisionierungen für Außendienstmitarbeiter oder beziehungsweise Station, also für Filialen? Wie gehen andere Firmen damit um? Wissen wir zwar, haben wir ein paar Inputs, aber das ist wirklich teilweise noch, wenn man da vor allem mit B2B-Firmen redet, auch noch in den Kinderschuhen. Also wenn da, je nachdem, was das für Folge ist, wäre das interessant, wie da andere Firmen oder andere Agenturen vielleicht auch damit umgehen. Ne?
Ganz gerne mit dem Philipp Handel von Herr Kleitner reden. Der hat in der Folge genau über das gesprochen, weil er gesagt hat, das ist ein kompletter Struggle in Wirklichkeit. Ja. Also wenn du das angehst, ist es ein kompletter Struggle, aber es gibt gute Zwischenlösungen, wie sie ja.
das
aufbereiten.
Das Struggle ist eh noch, das ist eher Krieg, dann kann man sagen.
Also genau,
das und online, und, Vertrieb, also online genau. Und offline ist immer halt...
Ist immer das ist meistens der Pain, dass die einen sagen, ja. du wirst mir wird die Vertriebsprovision geraubt, so mehr oder genau. weniger. Ich glaube, der Philipp hat es damals so beschrieben, dass alle Vertriebler am Gesamtumsatz provisioniert werden vom mhm. E-Commerce. Also ich weiß nicht, was für eine prozentuelle Staffelung, aber ich glaube, das war so irgendwie die Kernaussage da dahinter.
Mich interessiert ein bisschen, wie gerade B2B-2C-Bereich die Unternehmen ticken, weil ich einfach immer wieder mitkriege, dass klassische Hersteller Angst davor haben, auch direkt an die Consumer zu verkaufen. Was ich verstehe, und das hängt sich ein bisschen an den Kontext von dir, Jürgen, an mit B2B-Vertrieb, weil die Angst haben, direkt zu verkaufen. Ich aber doch einige Stories kenne, wo sich das nicht schlimm ausgewirkt hat für das Unternehmen und ich einfach da schon wissen möchte, was hindert jetzt B2B auch direkt an den Consumer zu verkaufen, in einem vernünftigen Ausmaß auch die Produkte ordentlich auf den Marktplätzen vertreten zu haben, weil ich sehe da schon auch ein Problem im Wildwuchs. Ja, also wenn ich halt sozusagen nicht selber dafür für die Produkthoheit auf Marktplätzen sorgen kann, mhm. als Hersteller, dann macht es irgendein anderer und stellt mein Produkt aber vielleicht falsch oder nicht so sauber oder nicht so schön auf die Marktplätze und das sozusagen macht das Produkt nicht attraktiv und ist eher schädlich für die Marke. Das heißt, wann und wie fängt B2B an, direkt zu Consumer sozusagen zu verkaufen und was unternimmt man, dass die Händler, die dann haben, trotzdem davon nicht geschädigt werden.
Okay, ich habe auch schon, warum hat man Angst vor dem Direktverkauf?
Ja.
Vielleicht den einen Satz runtergebrochen.
Gut, ja, danke.
Abschließende Frage.
Gute
ich
bin, KI.
Ich wollte sagen, ich bin gute die schnellste KI Österreichs. Schnellste KI E-Commerce Manager Österreichs. Schreibe ich mal in LinkedIn auf. So, Spaß beiseite. Abschließende Frage. Wie kann man mit euch in Kontakt kommen? Norbert, du hattest gerade das letzte Wort. Dann spiele ich es gleich wieder an dich zurück. Wie kontaktiert man dich am besten, wenn man mit dir in Berührung kommen möchte?
Ja, nachdem ich, wie gesagt, nicht viel auf Social Media bin, außer auf LinkedIn, würde sich das anbieten, mir bei LinkedIn eine Nachricht zu schreiben. Da bin ich auch gleich zu finden mit Norbert.Strappler. Und meine E-Mail-Adresse ist auch ganz, ganz leicht. Der Vorname @monobund.at, Norbert@monobund.at. Und das seid schon bei mir in der Inbox.
Perfekt. Oder direkt nach Ried im Kreis fahren.
Ja, vorbeifahren und mit etwas Glück reinkommen können.
Perfekt. Philipp?
Ja, ich bin auch auf LinkedIn zu finden und über unsere Webseite limesoda.com und natürlich auch persönlich einfach mit harten P für Philipp. Mein Name Pfaller @limesoda in einem geschrieben.com.
Perfekt. Und abschließend noch der lieber Jürgen.
Genau. Das gleiche LinkedIn auch, Jürgen Eppinger bzw. jürgenepinger@gmail.com mit Doppelpauler wie der Radiomoderator und man ist in Kontakt.
Perfekt, super. Meine Herren, vielen lieben Dank für die Weltklasse-Folge mit euch. Ich hoffe, es hat auch unseren Gästen gut gefallen und in diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Liebe und bye-bye. Das war schon wieder mit dem heutigen Roundtable-Podcast-Format. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Insights mit dabei und die E-Commerce-Bubble wurde wieder mit ein bisschen mehr E-Commerce-Wissen bereichert. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne wieder eine Bewertung da, schreibt gerne auch einen Kommentar und unterhalb, wenn ihr beispielsweise auf Spotify aktiv seid und teilt mit euren Kolleginnen und Freunden die heutige Podcast-Folge. So helft ihr uns, noch mehr Menschen mit wertvollen E-Commerce-Wissen zu bereichern. Danke fürs Zuhören und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Bye-bye.